Stell dir vor, du wachst morgens auf, schaust aus dem Fenster auf dein österreichisches Alpendorf, trittst vor die Tür und stehst klimatisch plötzlich, also wirklich komplett mitten in der Toskana.
Mhm, ja, das ist ein extremes Bild.
Absolut. Die Luft ist trocken, die Sonne brennt so richtig runter und du spürst eine Hitze, die, naja, die so gar nicht zu den schroffen Bergen da im Hintergrund passen will.
Genau.
Und wenn du jetzt denkst, okay, das ist so ein überzogenes Szenario aus einem Science-Fiction-Roman, dann müssen wir heute leider tief in die Realität eintauchen. Willkommen zu diesem Deep Dive.
Hallo.
Wir nehmen heute eine Prognose auseinander, die exakt dieses Bild für das Kärntner Mölltal zeichnet. Es geht um den sogenannten Baumarten-Check für 2100.
Ja, und wir stützen dieses dramatische Bild auch nicht auf irgendwelche vagen Vermutungen oder Horrorszenarien ausgedacht im stillen Kämmerlein, sondern wirklich auf extrem fundierte Daten.
Gott sei Dank.
Oder leider, je nachdem, wie man sieht.
Eher leider.
Grundlage unserer Analyse heute ist nämlich ein sehr detailliertes Temperaturszenario für das Jahr 2100. Das hat Magister David Kaufmann ausgearbeitet von tauernwetter.at.
Okay.
Es geht hierbei um knallharte Meteorologie. Also wir betrachten wirklich isoliert die zu erwartenden Sommertemperaturen und übersetzen diese, ja, trockenen Zahlenketten in das, was sie in der Realität bedeuten.
Nämlich?
Nämlich die komplette architektonische Neuzeichnung einer ganzen Landschaft.
Wow. Und das ist genau der Punkt, der mich bei der Vorbereitung so fasziniert und ehrlicherweise auch ziemlich schockiert hat.
Mhm.
Weil wenn man von außen aus so ein Tal blickt, denkt man oft nur an diese Postkartenidylle. Weißt du, so ein paar Bäume, die vielleicht im Herbst ein bisschen früher gelb werden, das klingt ja erstmal nicht nach einer kompletten Katastrophe.
Nein, überhaupt nicht.
Aber wir sprechen ja halt über das Mölltal. Und in so einem alpinen Raum hat der Wald nicht die Aufgabe, einfach nur hübsch auszusehen für Touristen. Er hat eine alles überragende Funktion, auf die das menschliche Überleben dort angewiesen ist.
Genau, er ist ein Schutzwald.
Richtig.
Und das kann man eigentlich gar nicht oft genug betonen. Nahezu der gesamte Wald im Rölltal ist im Waldentwicklungsplan offiziell als Schutzwald eingestuft.
Okay, das heißt?
Das ist kritische Infrastruktur. Wenn wir auf eine Stadt blicken, ist die Infrastruktur das Stromnetz oder die Kanalisation. Im Gebirge ist es der Wald. Er ist der einzige natürliche Schild, der die Dörfer unten im Talboden vor Lawinen, vor massiven Murenabgängen und eben vor tödlichem Steinschlag bewahrt.
Mhm.
Und die Daten aus unserer heutigen Quelle zeigen glasklar, dieser Schild bröckelt nicht nur, er steht vor einem systemischen Kollaps.
Okay, lass uns das mal systematisch entpacken. Stell dir vor, du lebst in einer Festung, aber die Mauersteine fangen an, sich bei Raumtemperatur aufzulösen. Genau das passiert gerade, oder?
Ein sehr treffendes Bild, ja.
Weil ich habe mir die Daten von tauernwetter.at angesehen und da stolpert man über eine Zahl, die mich wirklich verwirrt hat. Es geht um unsere absolute Hauptbaumart in den Alpen, die Fichte.
Der König des Waldes.
Genau. Die Fichte ist quasi das Rückgrat dieses ganzen Schutzsystems. Und in der Studie heißt es, ihr absolutes Limit liegt bei 18 Grad Celsius Sommertemperatur. Da musste ich wirklich zweimal hinschauen. 18 Grad?
Ja, das klingt erstmal nach nichts.
Eben. Wenn ich an 18 Grad denke, dann trage ich vielleicht noch eine leichte Jacke, das ist ein milder Frühlingsnachmittag. Warum zum Teufel kippt ein massiver Baum, der den brutalsten Alpenwinter mit meterhohem Schnee übersteht, bei lächerlichen 18 Grad um?
Das ist eine hervorragende Frage, weil es, wie du sagst, extrem kontraintuitiv wirkt. Aber wir müssen verstehen, wie diese Zahl zustande kommt.
Okay.
Wenn wir hier von 18 Grad Sommertemperatur sprechen, dann ist das nicht der Spitzenwert an einem einzelnen sonnigen Nachmittag.
Ach so, also nicht einfach ein Tag im August.
Nein, überhaupt nicht. Das ist der klimatische Durchschnitt über die gesamte Vegetationsperiode. Um auf einen Durchschnitt von 18 Grad im Gebirge zu kommen, brauchst du wochenlange brutale Hitzeperioden.
Ah.
Und genau da liegt die Schwäche der Fichte. Das Faszinierende daran ist nämlich ihre Biologie.
Okay, wie meinst du das?
Wir müssen uns ansehen, wie sie wächst. Die Fichte ist ein sogenannter Flachwurzler. Ihre Wurzeln gehen nicht tief ins Gestein hinein.
Sondern?
Sie breiten sich wie ein großer Teller, eher knapp unter der Erdoberfläche aus. Wenn jetzt die Sonne über Wochen auf den Hang brennt, trocknet genau diese oberste Erdschicht komplett aus. Da ist kein Tropfen Wasser mehr.
Verstehe.
Oben in der Baumkrone versucht die Fichte aber verzweifelt, sich durch Verdunstung über ihre Nadeln zu kühlen. Sie pumpt literweise Wasser in die Luft.
Bekommt aber von unten nichts mehr nach?
Exakt. Aus den Wurzeln kommt absolut nichts mehr. Sie vertrocknet schlichtweg im Stehen.
Das leuchtet ein. Der Baum verdurstet, weil sein Wasserspeicher der ja nur an der Oberfläche liegt, verdampft es.
Das ist der erste Mechanismus. Der zweite, der aus dieser Hitze resultiert, ist fast noch fataler.
Noch fataler als Verdursten?
Ja, leider. Ein gesunder Nadelbaum produziert Harz. Harz ist sein Immunsystem. Wenn ein Schädling, wie der gefürchtete Borkenkäfer, versucht, sich in die Rinde zu bohren,
dann spuckt der Baum den quasi wieder aus.
Genau, er spült ihn normalerweise einfach mit klebrigem Harz nach draußen. Der Käfer erstickt. Wenn die Fichte aber diesen massiven Trockenstress durch die hohen Temperaturen erleidet, fehlt ihr das Wasser, um dieses Harz zu produzieren.
Oh wow.
Der Baum ist wehrlos. Der Käfer hat freie Bahn und ein ganzer Berghang stirbt innerhalb kürzester Zeit ab. Das alles verbirgt sich hinter dieser nüchternen Zahl von 18 Grad.
Wahnsinn. Wenn man die Mechanik dahinter mal versteht, verliert diese Zahl sofort ihre Harmlosigkeit.
Absolut.
Und wenn wir uns nun die Prognose für das Jahr 2100 auf der Sonnenseite des Mölztals ansehen, also auf dem nach Süden ausgerichteten Hang, dann wird genau diese 18-Grad-Marke bereits in Höhenlagen überschritten, die wir uns heute noch als hochalpines Gebiet vorstellen.
Richtig.
Laut der Analyse wandert dieses thermische Limit bis in die tief subalpine Stufe, also in die Zone zwischen 1600 und 1800 Metern. Das heißt doch im Umkehrschluss, überall dort drunter ist es für die Fichte zu heiß, oder?
Was schlichtweg bedeutet, der Großteil ihres heutigen Lebensraums auf der Sonnenseite wird für sie toxisch. Die Fichte hat dort unten keine Zukunft mehr. Sie muss sich, wenn sie überleben will, weiter hinaufziehen, bis in die alpine Stufe, also auf Höhen von bis zu 2300 Metern.
Und hier möchte ich kurz einhaken.
Ja, bitte.
Weil hier wird's nämlich wirklich interessant. Man nimmt das als Hörer oft einfach so nickend hin. Wenn wir diese wissenschaftlichen Texte lesen, fallen immer wieder Begriffe wie Abwanderung, Höhenverschiebung oder Rückzug.
Standardbegriffe in der Ökologie.
Ja, aber das klingt so sauber, so klinisch, als würden die Fichten ihre Koffer packen, sich in eine Reihe stellen und gemütlich 300 Höhenmeter weiter nach oben marschieren.
Ja, das ist ein trügerisches Bild.
Eben. Wir wissen ja, Bäume haben keine Beine. Wenn wir in der Realität von einem Rückzug sprechen, was bedeutet das ganz konkret für den Wald, der heute unten steht?
Es bedeutet den totalen ökologischen Zusammenbruch in den betroffenen Zonen.
Krass.
Du hast völlig recht. Der Begriff Abwanderung ist ein extremer Euphemismus. In der Realität bedeutet das, die alten Bestände in den unteren und mittleren Lagen sterben großflächig ab. Sie verrotten, sie fallen um, sie werden vom Käfer gefressen.
Ein massenhaftes Absterben.
Exakt. Gleichzeitig gibt es lediglich die statistische Wahrscheinlichkeit, dass sich die Samen dieser Bäume, die durch den Wind weiter nach oben getragen werden, dort in den höheren Lagen rechtzeitig ansiedeln können.
Aber das dauert doch ewig.
Genau. Das ist ein Prozess, der Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte dauert. Ein Wald wächst nicht über Nacht auf 2000 Meter neu heran. Es entsteht eine gigantische zeitliche Lücke in der Schutzfunktion.
Das ist wirklich ein erschreckendes Bild. Ein massenhaftes Sterben an einem Ort und eine extrem langsame, unsichere Neubesiedelung an einem anderen.
Ja.
Und wenn wir schon beim Thema Sterben sind, lass uns über den Baum sprechen, der für viele Menschen das Symbol der Alpen schlechthin ist. Wenn man an eine urige Berghütte denkt, denkt man an Schnaps und an die Zirbe.
Die Zirbelkiefer, ein faszinierender Baum, der sich evolutionär perfekt an ein Leben im Hochgebirge angepasst hat. An extreme Kälte und karge Böden.
Aber genau das wird jetzt zum Problem, oder?
Diese Spezialisierung wird ihr nun zum Verhängnis. Ja, die Daten von tauernwetter.at zeigen, die Zirbe verträgt noch viel weniger Hitze als die Fichte. Ihr absolutes Maximum liegt bei 12 Grad mittlerer Sommertemperatur.
12 Grad. Und was sagt das Modell für 2100 voraus?
Das Modell zeichnet für die Zirbe auf der Sonnenseite des Mölltals ein apokalyptisches Bild. Selbst in der obersten alpinen Stufe, also ganz oben am Berg, kurz bevor der nackte Fels beginnt.
Also zwischen 2100 und 2300 Metern.
Genau. Dort werden die Sommertemperaturen im Durchschnitt bei über 14 Grad liegen.
2 Grad über dem absoluten tödlichen Limit der Zirbe.
Ja.
Und das am höchstmöglichen Punkt, an dem überhaupt noch Wald wachsen kann. Weiter oben kommt ja nichts mehr. Da ist nur noch Stein.
Genau. Die Konsequenz ist unausweichlich. Die Zirbe wird auf dem gesamten Südhang des Mölltals komplett aussterben. Es gibt dort keinen einzigen Quadratmeter mehr, der kühl genug für sie wäre.
Wow.
Eine Spezies, die dieses Ökosystem seit der letzten Eiszeit prägt, wird von einer kompletten Talseite verschwinden.
Puh, das muss man erstmal sacken lassen. Aber diese Erkenntnis zwingt uns logischerweise zu der nächsten großen Frage.
Wer nachrückt?
Genau. Wenn die Fichte nach oben flüchtet und unten stirbt und die Zirbe komplett verschwindet, dann entsteht hier ein gigantisches räumliches Vakuum an diesem Berghang. Besonders unten im Tal, wo sich die Hitze staut. Wer füllt dieses Vakuum?
Wenn wir uns auf halber Höhe bewegen, in der sogenannten hochmontanen Stufe zwischen 1300 und 1600 Metern, dann sehen wir in den Daten die Aufsteiger aus dem Flachland.
Ah, also Laubbäume.
Richtig, das sind klassische Laubbäume, die wir eher aus ganz anderen Regionen kennen. Die Traubeneiche, die Stieleiche, der Feldahorn und die Hainbuche werden dort den neuen Lebensraumstandard definieren.
Das verändert die Optik ja schon mal dramatisch. Du wanderst in Zukunft auf 1500 Metern an der Almhütte vorbei und stehst nicht in einem dunklen, harzig duftenden Nadelwald, sondern spazierst durch einen hellen Eichenhain.
Genau, das Landschaftsbild kippt völlig.
Aber wenn man den Blick ganz nach unten ins Tal richtet, dorthin, wo die Menschen leben, wo die Dörfer sind, da wird es doch richtig extrem.
Ganz unten im Talboden, ja. In der submontanen Stufe zwischen 500 und 800 Metern Seehöhe klettern die Temperaturen auf der Sonnenseite laut Szenario auf über 23 Grad Sommertemperatur.
Und als ich diese Zahl, diese 23 Grad, in den Notizen gesehen habe, habe ich mich an die Temperaturtoleranzen der heimischen Baumarten erinnert. Der hitzetoleranteste Kandidat auf der gesamten Liste, die wir hier analysieren, ist der Feldahorn.
Richtig.
Und der hat sein absolutes biologisches Limit bei 22 Grad.
Das ist der Moment, in dem die Mathematik wirklich schonungslos wird. Die Temperaturen im Talboden sprengen die Skala. Keine einzige der aktuellen Mölltal-heimischen oder aus benachbarten flacheren Regionen stammenden Baumarten kann dort rein temperaturtechnisch noch überleben.
Selbst der Feldahorn verbrennt.
Selbst der Feldahorn verbrennt, ja.
Verstehe ich das also richtig? Das Mölltal könnte bald Temperaturen haben, bei denen unser heimischer Wald komplett den Geist aufgibt.
Rein nach den Daten der Sommertemperaturen, ja.
Das ist ja, als würdest du morgens aufwachen und dein österreichisches Alpendorf liegt plötzlich klimatisch in der Toskana, nur eben ohne die passenden Pflanzen. Man liest in den Analysen dann davon, dass man mediterrane oder alternative Baumarten auf ihre Eignung prüfen muss.
Mhm, das ist so der Reflex.
Brauchen wir dann bald Olivenbäume und Steineichen im Kärntner Mölltal? Und wenn ja, funktioniert das so einfach? Man pflanzt was aus dem Süden und das Problem ist gelöst?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wird die Ökologie hier extrem komplex. Und die Situation eigentlich noch viel prekärer.
Warum?
Wir müssen uns bewusst machen, die Analyse beruht momentan nur auf der Sommertemperatur. Das ist die einzige Variable, die in dieser Kreuztabelle betrachtet wurde.
Okay, also da fehlt noch was.
Einiges. Risiken wie Bodenbeschaffenheit, Niederschlagsverteilung oder eben ganz spezifische alpine Gefahren sind noch gar nicht eingerechnet, um das Modell überhaupt berechnen zu können.
Das heißt, die Realität könnte für diese Rettungsbäume aus dem Mittelmeerraum noch viel, viel härter sein, als es diese Tabelle ohnehin schon zeigt.
Weitaus härter. Nehmen wir das perfekte Beispiel dafür, den Spätfrost.
Ah, die berühmten Eisheiligen im Mai.
Exakt. Ein Baum, der evolutionär aus dem Mittelmeerraum stammt, hat eine völlig andere innere Uhr. Wenn es im März im Talboden des Mölltals mal für ein, zwei Wochen schön sonnig und warm wird, denkt sich die mediterrane Steineiche, herrlich, der Frühling ist da.
Sie wacht auf.
Sie beendet ihre Winterruhe. Der Lebenssaft schießt mit voller Kraft aus den Wurzeln in die Leitbahnen des Stammes, um frische Blätter zu bilden.
Und dann kommt das, was in den Alpen völlig normal ist. Im Mai kommt noch einmal ein Kälteeinbruch.
Genau. Die Temperatur fällt nachts auf minus 5 Grad. Und was passiert? Das Wasser, das prall in den Leitbahnen des Baumes steht, gefriert.
Und Eis dehnt sich aus?
Wie wir aus der Physik wissen, dehnt sich Wasser aus, wenn es zu Eis wird. Es sprengt die empfindlichen Zellen des Baumes regelrecht von innen auf, die Leitbahnen platzen, der Baum verblutet innerlich und stirbt.
Wahnsinn.
Nur weil er 23 Grad im Sommer liebt, heißt das also noch lange nicht, dass er den Rhythmus eines Alpenjahres überlebt.
Das ist ein wahnsinnig anschauliches Bild. Eine fatale Kombination. Es ist im Sommer zu heiß für die heimischen in Bäume, aber im Frühling immer noch zu tückisch und frostig für die Bäume aus dem Süden.
Genau das ist das Dilemma, Seite.
Genau. Wenn die Sonnenseite zu einem Hochofen wird, was ist dann mit der Schattenseite, also dem Nordhang? Bietet dieser permanente Schatten nicht einen sicheren Hafen für unsere klassischen Nadelbäume? So eine Art riesigen alpinen Kühlschrank, in dem alles beim Alten bleibt?
Es ist ein schöner Gedanke. Und natürlich sind die Bedingungen auf dem Nordhang naturgemäß milder. Die Sonneneinstrahlung ist wesentlich geringer, die Verdunstung ist nicht ganz so extrem.
Aber
die Erwärmung der Atmosphäre betrifft das gesamte Tal. Die Schattseite ist kein isolierter Gefrierschrank, der gegen den Klimawandel immun ist. Die Daten zeigen auch hier tiefgreifende Verschiebungen. Sie passieren nur zeitlich etwas versetzt oder eben auf anderen Höhenmetern.
Geh mir das auch mal durch. Was passiert mit unserem wichtigsten Mauerstein, der Fichte, auf der Schattseite?
Auch hier hinterlässt die Erwärmung tiefe Spuren. Die Fichte schrumpft auch auf dem Nordhang. Die kritische 18-Grad-Grenze rückt unaufhaltsam in die hochmontane Stufe, also zwischen 1300 und 1600 Metern.
Das heißt konkret?
Alles, was unterhalb von 1300 Metern liegt, wird selbst auf der kühlen Seite des Tals zu heiß für die Fichte. Sie verliert auch hier die unteren, bevölkerungsreichen Höhennäher.
Und unsere Zirbe? Die auf der Sonnenseite ja komplett ausstirbt?
Auf der Schattseite stirbt sie zwar nicht gänzlich aus, wird aber in ein winziges Refugium zurückgedrängt. Sie findet laut den Daten gerade noch an der obersten Kante der alpinen Stufe. Knapp unterhalb von 2300 Metern, Temperaturen um die 12 Grad, bei denen sie existieren kann.
Sie klammert sich quasi mit den letzten Wurzelspitzen an den Bergkamm.
Genau, so kann man sich das vorstellen.
Also was bedeutet das nun alles? Die Schatzseite ist wirklich keine magische Gefriertruhe, die alles beim Alten belässt. Sie erkauft uns eigentlich lediglich etwas Zeit, oder?
Richtig. Die thermischen Prozesse sind identisch. Sie finden nur einfach eine Höhenstufe tiefer statt als drüben auf der Sonnenseite.
Wer übernimmt dann aber auf dieser Nordseite in der Tief- und Mittelmontanstufe, also zwischen 800 und 1300 Metern, wenn die Fichte dort aufgibt?
Dort gibt es glücklicherweise noch Alternativen aus der Nadelbaumfamilie, die etwas mehr Hitze vertragen. In diesen mittleren Lagen könnten die Tanne, die Lärche und die Douglasie das neue Rückgrat des Waldes bilden.
Ah, okay.
Für diese Arten sind Temperaturen bis knapp 20 Grad noch tolerierbar. Aber, und das ist wichtig, unterhalb von 800 Metern wird es auch am Nordhang für Nadelbäume zu warm. Da müssen dann ebenfalls trockenheitsresistente Laubbäume wie Traubeneiche, Feldahorn und Hainbucher auf ihre Eignung geprüft werden.
Okay, also Tanne, Lärche, Douglasie in der Mitte. Das klingt immerhin noch nach einem ordentlichen Nadelwald. Da atmet man erstmal ein bisschen durch. Aber hier muss ich jetzt wirklich kritisch werden, weil mich ein Gedanke bei der ganzen Sache einfach nicht loslässt.
Das wirft eine wichtige Frage auf, nehme ich an.
Ja. Wir haben vorhin so deutlich etabliert, wie überlebenswichtig dieser Wald als Schutzschild ist. Er hält Lawinen auf, er fängt Steinschlag ab.
Genau, die mechanische Schutzfunktion.
Wenn wir jetzt auf eine Zukunft zusteuern, in der wir einen, sagen wir mal, Patchwork-Wald haben. Ein Wald, der oben vielleicht aus ein paar Fichten besteht, darunter aus Douglasien, auf der anderen Talseite aus Eichen. Und ganz unten im Tal müssen wir hoffen, dass irgendwelche mediterranen Laubbäume den Spätfrost überleben.
Mhm.
Bietet dieser wild zusammengewürfelte neue Wald überhaupt noch dieselbe Stabilität gegen eine abgehende Lawine wie der alte massive Fichtenwald?
Das ist die absolute Kernfrage, vor der die Forstwissenschaftler und Geologen aktuell stehen. Das Zusammenstellen dieses klimafitten Waldes ist wie ein gigantisches Puzzle, bei dem sich die Form der Teile ständig verändert.
Ja, das merkt man.
Wir haben ja vorhin die Kreuztabelle der Daten besprochen. Die zeigt uns zwar, wer theoretisch überlebt, aber die Natur ist komplexer als eine reine Temperaturtabelle. Du hast völlig recht. Die mechanische Schutzfunktion ist eine komplett andere Disziplin.
Lass mich das mal mit einem Bild versuchen. Stell dir vor, du wirfst eine schwere Bowlingkugel einen steilen Berg hinunter. Die Kugel ist unsere Lawine.
Okay.
Wenn an diesem Hang ein alter, dichter Fichtenwald steht, ist das, als würdest du diese Kugel auf eine dicke, dichte Matratze werfen. Die Fichte ist ein immergrüner Baum. Sie hat im Winter ihre Nadeln.
Richtig.
Wenn es schneit, bleiben riesige Mengen Schnee bereits oben in den dichten Baumkronen hängen und fallen gar nicht erst auf den Boden. Das entlastet die Schneedecke unten enorm. Und die eng stehenden, elastischen Stämme bremsen den Rest der Kugel.
Das ist exakt die Mechanik eines intakten Schutzwaldes. Sehr gut erklärt.
Danke. Aber wenn dieser Hang in Zukunft aus einem Eichenwald besteht, Eine Eiche wirft im Herbst ihre Blätter ab. Im Winter, wenn der Schnee kommt, stehen da im Grunde nur nackte Stämme mit ein paar kahlen Ästen, die in den Himmel ragen.
Ja.
Der Schnee fällt ungebremst bis auf den Boden. Das ist doch, als würdest du versuchen, diese massive Bowlingkugel mit einem grobmaschigen Fischernetz aufzufangen. Die Lawine rauscht da doch einfach durch, oder nicht?
Du bringst es präzise auf den Punkt. Ein Laubwald ohne Blätter bietet dem Schnee im Winter eine völlig andere Angriffsfläche als ein dichter Nadelwald. Der Schnee lagert sich am Boden anders ab. Die Gleitfähigkeit der Schneedecke verändert sich massiv.
Das dachte ich mir.
Und es geht ja nicht nur um Lawinen, sondern auch um Steinschlag und Muren. Die mechanische Festigkeit im Boden, also wie sich die Wurzeln neuer Baumarten im felsigen Untergrund verankern, um Erdmassen bei Starkregen zu halten. All das ist bei Eichen, Hainbuchen oder gar Douglasien anders als bei der tief in das regionale System integrierten Fichte.
Das heißt, wir probieren da was aus, was wir noch gar nicht kennen.
Wir tauschen hier nicht einfach eine hübsche Tapete im Wohnzimmer aus. Wir versuchen, die tragenden Betonsäulen eines Hochsicherheitssystems im laufenden Betrieb auszuwechseln. Mit Materialien, von denen wir noch gar nicht genau wissen, wie viel Last sie wirklich tragen können.
Wow. Die tragenden Säulen im laufenden Betrieb auswechseln. Das fasst die Dramatik wirklich perfekt zusammen. Wenn du dir das jetzt als jemand, der uns gerade zuhört, mal so vor Augen führst, dann wird die immense Skala dieser Veränderung erst so richtig greifbar.
Ja.
Wenn du in 80 Jahren im Jahr 2100 durch das Mölltal wanderst, wirst du eine komplett andere Welt sehen. Da, wo du heute noch durch schattige, feuchte Fichtenwälder stapfst, gehst du vielleicht durch lichte Eichenhaine. Eichen statt Fichten.
Genau.
Ganz unten im Tal stehst du zwischen Bäumen, die heute in Italien wachsen, falls sie die frostigen Nächte überlebt haben. Und unsere geliebte, ikonische Zirbe. Die klammert sich drüben auf der Schattenseite verzweifelt an die allerletzten höchsten Bergspitzen, kurz bevor der nackte Fels beginnt.
Und auf der Sonnenseite ist sie bereits komplett Geschichte.
Eine Geschichte, die uns deutlich macht, dass der Klimawandel nicht nur abstrakte Zahlen in irgendwelchen Berichten bedeutet. Er schreibt die Architektur unserer direkten Umgebung radikal um.
Absolut.
Und beim Schutzwald geht es eben nicht um Ästhetik, es geht um das nackte Überleben der Täler.
Und wenn wir dieses gigantische Bild am Ende unserer Analyse betrachten, möchte ich dir, der uns zuhört, noch einen letzten entscheidenden Denkimpuls mitgeben. Einen Gedanken, der noch einen Schritt weitergeht und über den reinen Text der Studie hinausgeht.
Ich bin gespannt.
Wir haben uns heute, basierend auf den vorliegenden Daten, ausschließlich auf das Überleben der Bäume konzentriert. Auf die Fichte, die Zirbe, die Eiche. Aber Bäume sind ja nur das Fundament. Sie sind quasi nur die Bühne des Ökosystems.
Hm?
Wenn der gesamte Wald flüchten muss oder ausgetauscht wird, was bedeutet das eigentlich für den Rest des Systems? Was passiert mit den tausenden hochspezialisierten Insektenarten, mit den Bodenpilzen, mit den Vögeln und all den Wildtieren, die sich über Jahrtausende evolutionär exakt an die Rinde, das Harz und die Nadeln der Fichte oder Zirbe angepasst haben?
Oh, an die haben wir ja noch gar nicht gedacht.
Puh, das ist ein unglaublich starkes, provokantes und ehrlicherweise auch wehmütiges Bild zum Abschluss. Ein völlig neues Theaterstück, für das das Ensemble nie geprobt hat. Wir sind am Ende unserer heutigen Analyse angekommen. Ich hoffe, du konntest aus unserem Gespräch genauso viele Aha-Momente und faszinierende Einblicke mitnehmen wie wir bei der Recherche.
Das hoffe ich auch.
Die scheinbar ewigen Steine unserer alpinen Festung zerbröseln und wir fangen gerade erst an zu verstehen, wie wir sie überhaupt ersetzen können. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.